die BWA, die Steuerberater, erstellt, sollte definitiv jeden Monat das Hauptinformationsstück für jeden Gastronomen sein. Und da sehe ich ja dann im Grunde genommen schon sehr schnell, wie verschieben sich meine Key-Faktoren, also meine Personalkosten, irgendwelche sonstigen Kosten, Energiekosten etc. Und wenn dann da große Verschiebungen starten, dann muss ich natürlich anfangen, darauf zu reagieren.
SIP Podcast. Für alle, die gastroneu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernod Ricard. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im SIP Podcast. Hier sind Kathi.
Und Jan-Peter. Hallo.
Ja, und schön, dass ihr heute auch wieder da seid in dieser neuen Folge. Und wir sprechen heute über ein ja äußerst brisantes Thema zur aktuellen Zeit, würde ich sagen, oder Jan-Peter?
Ja, absolut. Also wir reden über Preise, Pricing, Preiserhöhung, also das, was man gerade überall in der Branche sieht, liest und hört. Ne? Das Thema so, wie verhalten wir uns zu steigenden Lebensmittel-, Energiepreisen und natürlich auch Personalkosten und wie können wir unsere Preise anziehen, beziehungsweise wie überhaupt setzt sich eigentlich so ein Preis zusammen und wie gestaltet man seine Preistabelle, seine Speise- oder Getränkekarte?
Ja, und ich denke, das ist ein Thema, das tatsächlich sehr, sehr viele Gastronomen, Barbetreiber, Hotelinhaber und so weiter da draußen beschäftigt. Denn ich meine, wir haben ja auch ganz viele Quereinsteiger in der Branche und wo lernt man denn so richtig Preise kalkulieren? Also ich weiß nicht, wie es dir da so geht, aber auch die ausgelernt haben, also die das wirklich gelernt haben in der Schule, haben gesagt, dass sie sich da oft nicht richtig gut vorbereitet fühlen. Und ich denke, mit dieser Folge können wir da heute auf jeden Fall einen guten Input leisten. Jan-Peter, wen haben wir denn heute als Gast?
Ja, du hast ja das Stichwort Bar schon fallen lassen. Also wir werden uns ein bisschen einen Fokus setzen heute. Wir sprechen speziell über das Thema Preisgestaltung, Pricing im Getränkebereich. Wir sprechen mit dem Barbetreiber, mit dem Alexander Schwarz aus München. Alex und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich glaube, wir haben uns 2011, war es glaube ich, das erste Mal auf einer kleinen Konferenz kennengelernt und fanden uns beide glaube ich ziemlich interessant und ich fand auch irgendwie total interessant, was er so erzählt hat. Da ging es viel um Digitalisierung. Da ist er ein absoluter Nerd. Jetzt, ich wollte Nerd sagen, ich sage einfach Nerd, weil es stimmt auch. Ja. Und das wird auch im Gespräch, denke ich, wird es auch ein bisschen um dieses Thema gehen. Aber er ist vor allen Dingen auch ein absoluter Mensch der Zahlen und der kennt sich sehr, sehr gut aus mit dem Thema.
Dann würde ich sagen, lass uns doch einfach losstarten. Hallo, lieber Alex, so von München nach München. Schön, dass du hier bist bei uns im SIP-Podcast.
Ja, hallo ihr zwei.
Ja, hallo aus Berlin. Schöne Grüße nach München an euch beiden. Schön, dass wir uns heute Abend, wo wir jetzt uns zusammengefunden haben, über ein sehr spannendes und wichtiges Thema unterhalten können, nämlich das Thema Preisgestaltung in der Gastronomie und jetzt speziell auch in der getränkelastigen Gastronomie. Ja, ich würde sagen, Alex, bevor wir vielleicht richtig tief einsteigen, stellen wir dich nochmal ganz kurz ein bisschen vor als Person, damit die Leute, die uns da draußen zuhören, auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also, du bist in 1970 in Nürnberg geboren und jetzt schon seit 30, vielleicht sogar noch mehr Jahren in der Gastronomiebranche aktiv. Wie lange bist du jetzt schon Teil dieses ganzen Geschehens?
Boah, tatsächlich schon, ich sage jetzt mal seit 90, 95 so in dem Bereich. Tatsächlich habe ich viel angefangen, im Veranstaltungsbereich zu arbeiten, also jetzt nicht direkt Gastronomie. Aber tatsächlich im Veranstaltungsbereich, so während meiner Studienzeit auch schon, damals für die Fachschaft schon größere Feste organisiert etc. Okay. Das war eigentlich so der Beginn der Gastronomie.
Du hast 2004 in Coburg die Sonderbar eröffnet. Mhm. Das war dein erster eigener Gastronomiebetrieb. Du bist, Katharina, das ist bestimmt auch interessant für dich, ausgebildeter Barista. Also hast auch im Thema Kaffee so ein bisschen die Fühler ausgestreckt.
Wie kommt das eigentlich so in der Bar?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen der Situation geschuldet, dass ich nach der Sonderbar in Coburg ja nach München gegangen bin und München so ein bisschen ein neues Pflaster war und da hatte ich kurz ein bisschen Zeit, ein halbes Jahr, bevor wir dann die Location in München bekommen haben und die habe ich einfach genutzt und habe mich im Kaffeebereich ein bisschen weitergebildet. Weil ich damals eigentlich schon auch die Idee hatte, tatsächlich Kaffee auch in der Bar anzubieten. Mhm. Und das war einfach ganz am Anfang, wo das Konzept noch sehr breit aufgestellt war und man so ein bisschen versucht hat, alles, was man so anbieten kann, quasi erstmal anzubieten und dann danach so langsam vielleicht auszusizieren und zu gucken, was funktioniert nicht. Und inzwischen haben wir gar keine Kaffeemaschine mehr in der Bar, weil es einfach für uns nicht effizient genug war und am Ende dann die Putzarbeiten mehr Zeit eingenommen haben, wie die Kaffees, die man dann im Laufe des Abends zubereitet hat.
Jetzt haben wir schon mehrfach von der Bar gesprochen. Die Bar, die du betreibst in München, seit 2008, das ist die Niederlassung im Glockenbachviertel. Du hast mir vor vielen Jahren mal erzählt, ich glaube, das war sogar, als wir uns kennengelernt haben, dass ihr mit der Niederlassung Social Media technisch so stark gewesen seid, dass ihr sogar vor den Niederlassungen eines bayerischen Motorenwerks irgendwie gerankt wart. Also dass ihr wirklich, also wirklich von Anfang an sehr, sehr gute Social Media Arbeit und auch ja alles, was so das Thema Ranking und ja gefunden werden im Internet Search, schon immer von Anfang an warst du da sehr, sehr umtriebig und hast da auch schon eine Menge gemacht in dem Bereich, ne?
Ja, das war so ein bisschen natürlich der Situation geschuldet, dass man, wenn man in München eine Bar aufmacht, zumal ich jetzt auch keinen besonders großen Freundeskreis damals in München hatte, also ich bin wirklich komplett neu nach München gekommen und irgendwie muss man natürlich auf sich aufmerksam machen. Und ich hatte da tatsächlich das Glück, dass das einfach in der Zeit war, wo Twitter und ich sag jetzt mal so diese ganzen Social Media Kanäle einfach extrem im Kommen waren. Also ich weiß noch genau, wie bei uns in der Bar halt alle saßen mit ihren ersten iPhones und das war halt einfach damals ein riesen Happening und hat uns natürlich so ein bisschen die Chance gegeben, darüber auch ein bisschen bekannter zu werden und haben darüber dann auch Veranstaltungen etc. Angeteasert und ja, so kleine Gimmicks gemacht, wie dann auch Bestellungen über Twitter angenommen. Also
Schreck.
Ja, cool. Bekannt ist die Niederlassung nach wie vor für die große Gin-Auswahl. Ihr habt wenn ich es richtig gezählt habe, 50 Sorten aktuell im Angebot?
Ja, das wechselt natürlich immer so ein bisschen. Wir haben mal 40 Sorten drin. Wir hatten auch schon mal über 90 Sorten drin. Das wechselt immer so ein bisschen, je nachdem, was halt auch an Gins natürlich aktuell tatsächlich momentan angesagt ist. Und es wechselt halt natürlich auch immer so ein bisschen mit der Mitarbeitersituation, weil, wie wahrscheinlich jeder in der Gastronomie so ein bisschen weiß, ist die Fluktuation dann doch immer wieder ein bisschen höher geworden, jetzt gerade auch durch Corona. Und gerade der Gin-Bereich oder wenn man Gins verkaufen will, ist halt doch ein bisschen beratungsintensiver. Und man braucht dann natürlich auch immer Mitarbeiter, die schon ein bisschen länger da sind, die das Thema auch transportieren können. Und damit geht es natürlich ein bisschen einher.
Von Pernod Ricard habt ihr sicherlich auch den einen oder anderen Gin da. Also ich denke mal, oder wir denken mit dem Affen, der darf nicht fehlen in einer
Bar
wie euer. Der Marquis 47. Sonst noch welche aus dem Portfolio? Noch was am Start, was noch zu erwähnen wäre vielleicht?
Boah, müsste ich jetzt tatsächlich mal überlegen. Gut, die Malfi Range haben wir natürlich auch drin, so mit den ganzen fruchtigen Sachen, die, sag ich mal, sind ja extrem im Kommen gewesen in den letzten Jahren. Die sind immer eine gute Geschichte. Natürlich auch, weil sie ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben für den Gastronomen. Das ist ja gerade bei Gin auch immer nicht so ganz so unwichtiges Thema.
Kommen wir heute dazu. Ja.
Genau. Mai, also die ganze Kinobi-Reihe, die ja jetzt auch relativ neu bei Pernod ist, ist natürlich auch ganz spannend. Da sind wir natürlich aber dann schon in dem Bereich, wenn wir dann später vielleicht auch nochmal drüber sprechen, die natürlich auch schwer, sagen wir mal, abbildbar sind, was die Kalkulation einfach angeht.
Ja, ich meine, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema, Katharina, oder?
Yes, und ich würde sagen, wir starten jetzt auch mal direkt rein. Und wir haben ja schon die ganze Zeit über Bars gesprochen, du hast ja auch erzählt, du hast welche eröffnet. Und wir haben auch ganz viele Hörer, das weiß ich, die Neugründer sind. Und sich über Podcasts einfach so ein bisschen vorbereiten sozusagen auf ihren Weg. Und es ist jetzt immer völlig egal, was für ein Hospitality-Betrieb da draußen gerade vorbereitet wird. Angenommen, wir wollen einen eröffnen, zum Beispiel eine Bar. Und man denkt ja dann alles Mögliche, ne? Design, Musik, was braucht man so, Einrichtung, das Drinkangebot natürlich. Und dazu brauche ich auch einen Preis. Und jetzt werden wir ganz oft gefragt, wie entsteht denn eigentlich so ein Preis?
Also im Grunde genommen natürlich extrem stark. Durch den Markt natürlich auch. Also ich meine, ist sicherlich eine Hauptaufgabe, sich im Vorfeld mal darüber zu informieren, welche Preise verlangen die Bars, die zum Beispiel in einer unmittelbaren Umgebung sind. Was ist da für ein Preisniveau? Beziehungsweise auch, mit welchem Ambiente oder mit welchem Stil geht dieses Preisniveau einher? Denn es gibt sicherlich einen Unterschied, wenn ich jetzt einmal in einem ganz einfachen alternativen Laden bin, der vielleicht relativ günstig ist, oder ob ich jetzt in einer relativ stilvollen, aufwendigen Bar bin, die sicherlich ein höheres Preisniveau haben. Die beiden, die geben ja quasi so die Range ein bisschen vor und in der wird man sich dann wahrscheinlich versuchen zu bewegen. Und natürlich gibt auch den Preis ein Stück weit vor, wie ich natürlich einkaufe. Also ich muss gucken, was ist meine Warenkalkulation? Also was kostet mich zum Beispiel ein Bier, um es mal ganz einfach zu machen? Mhm. Was kostet mich eine Flasche Bier? Und dann gucke ich, okay, was verlangen die anderen? Und dann sehe ich erstmal, okay, wie ist da eigentlich die Marge? Wir versuchen zum Beispiel bei uns immer mit so einem Wareneinsatz von 20% zu kalkulieren. Ist sicherlich oft immer ein sehr hehres Ziel, aber ich sage jetzt mal so zwischen 20% und 30% ist schon die Range, die wir versuchen immer zu erreichen.
Bist du dann damals, als du die Bar eröffnet hast, dann auch so rumgelaufen erstmal und hast dich einfach mal irgendwo hingesetzt ja. und ein Bier bestellt und einfach mal so ein bisschen die Karte durchspitzt, ja?
Ja. Also das finde ich auch ganz wichtig, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie tickt die Konkurrenz, beziehungsweise, also ich empfinde es nicht unbedingt als Konkurrenz, aber einfach, wie ticken andere Bars in meiner Umgebung, welche Erwartungen haben vielleicht auch Gäste, die da unterwegs sind und speziell natürlich auch von den Preisen, ich gucke mich da dann an, wie ist das Angebot, wie sind die Preise auch untereinander aufgestellt, also zum Beispiel, was kostet ein Bier im Vergleich zu einem Cocktail, also wie ist da die Range im Vergleich zu, keine Ahnung, vielleicht Heißgetränken oder alkoholfreien Drinks etc. Das, denke ich, ist schon ein ganz wichtiger Faktor.
Ich finde tatsächlich das Thema ganz spannend, dass man kann ja da erstmal ganz unbedarft rangehen, ne? So wie du sagst, erstmal schauen, was machen so die anderen. Und da kann man sich ja dann, sage ich mal, so eine Art, ja, zumal so eine Vorschlagsliste machen. Ne? Also der eine verlangt das, der nächste verlangt das, der übernächste das. Aber es kann ja auch irgendwie ganz schön gefährlich sein, oder? Also gerade wenn man so jetzt nicht das Bier zum Beispiel vergleicht, sondern irgendeinen aufwendigeren Drink, da geht's ja schon los, wie groß ist denn eigentlich das Glas? Im Kaffeebereich zum Beispiel vergleichen die Leute halt Cappuccino mit Cappuccino, übersehen dabei aber, dass der eine zum Beispiel ja, weiß ich nicht, eine Biomilch verwendet und eine größere Tasse hat, was man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sieht, wie ich oder andersrum. Also ich glaube, das ist auch eine gefährliche Nummer, oder?
Ja, definitiv. Man muss natürlich schon aufpassen, dass man natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Das ist vielleicht jetzt in dem Bereich, wo wir als Bar unterwegs sind, bei vielen Getränken relativ leicht, weil man dann vielleicht 0,5er Helles vergleichen kann. Das ist natürlich total simpel. Bei den Cocktails wird es natürlich schon ein bisschen komplexer. Und da muss man natürlich schon mal so grob runterbrechen dann, okay, was habe ich tatsächlich bei mir an Wareneinsatz mit der Gläsergröße, die ich quasi besitze? Könnte ich damit so einen Preis rausgehen, wenn ich dann sage, okay, ich möchte ungefähr 20-30% Wareneinsatz haben, oder lande ich da plötzlich bei einem komplett anderen Preis? Und natürlich muss ich mich auch mit der Größe so ein bisschen daran orientieren, was ist, sag ich mal, unter Umständen im Cocktailbereich so Standard, wobei da die Range ja schon sehr weit auseinander geht dann auch. Also manche nehmen die, sagen wir schon, fast 0,4er Gläser für irgendwelche Cocktails. Bei vielen eher teuren Bars, da geht's ja eher so Richtung 0,15 oder vielleicht auch mal ein 0,2er Glas dann mit Eis dann noch mit dazu etc., sieht es natürlich dann komplett anders aus. Also da muss man natürlich schon auf die Größe dann achten. Das ist allerdings dann tatsächlich halt eher ein Problem bei den Longdrinks beziehungsweise bei den Cocktails.
Also ich muss ja als Gast sagen, ich bin ein großer Fan der spanischen Coppa-Gläser, ne? Diese riesigen Badewannen, die man dann da bekommt. Da sind natürlich immer ganz große Gin Tonics drin. Aber Spaß beiseite, mal nochmal auf das Thema Kalkulation. Du hast schon gesagt, 20-30% Wareneinsatz. Vielleicht können wir mal dieses ganze Ding einmal anhand von einem Getränk mal so aufziehen. Also wie gehst du eigentlich bei so einer Kalkulation vor? Schlägst du da, machst du eine klassische Aufschlagskalkulation oder sagst du, du hast einen Zielpreis und rechnest dann wieder runter und sagst, da muss ich dann bei dem Wareneinsatz landen? Oder kann man sich das vorstellen, wie das funktioniert bei dir?
Also tatsächlich ist es so, ich habe quasi meinen Wareneinsatz, den ich ausgerechnet habe. Der ergibt sich halt jetzt bei uns zum Beispiel aus, sagen wir mal, 5 cl Gin für den Longdrink. Ich habe meinen Filler und ich habe vielleicht noch eine Zitrone, die ich, sag ich mal, mit einem kleinen Centbetrag unter Umständen berücksichtige. Natürlich kommt ein bisschen drauf an. Auch da natürlich nehme ich eine Bio-Zitrone. Habe ich einen besonders günstigen Zitronenpreis? Habe ich einen extrem teuren Zitronenpreis? Das kann man ja im Grunde genommen schon runterbrechen. Ist natürlich ein bisschen Arbeit dann unter Umständen einmal. Aber wenn ich diesen Preis natürlich dann auch habe und sich die Einkaufspreise nicht groß verändern, dann kann ich damit natürlich auch im Grunde genommen mein ganzes Gastro-Leben erstmal damit kalkulieren. Und das heißt, ich habe einmal die Arbeit, diese Dinge mal runterzubrechen, aber dann stehen die auch fest und damit kann ich dann halt gut arbeiten.
Also du machst eine Rezeptur quasi erstmal, genau. Mehr oder weniger.
Genau. Ich habe eine Rezeptur, die besteht aus verschiedenen Einzelteilen und zu denen kann ich ja in der Regel einen relativ genauen, bei den Früchten eher ein bisschen ungefähren Wareneinsatz anrechnen und ergibt sich dann eine Summe. Und die kann ich dann hochrechnen und muss dann natürlich noch die Mehrwertsteuer berücksichtigen, die noch mit draufkommt. Und dann lande ich bei einem Preis.
Weil deine Gins sind ja in so verschiedenen Preisbändern, ne? Also du hast ja welche, was weiß ich, an 10 Gins zum Preis von 8,50 Euro sitzen, ein aktueller Preis, Stand Januar. Wir sprechen gleich nochmal über Preise und wie sie sich vielleicht verändern werden. Dann hast du natürlich aber auch die, ja, wie du schon gesagt hast, die einen höheren Einkaufspreis haben, das geht dann bis 12,50 Euro hoch. Und das sind halt so, aber innerhalb dieser einzelnen Preisbänder hätten die ja auch einen unterschiedlichen Wareneinsatz teilweise noch, ne? Also da kannst du so ein bisschen auch, wenn ich das richtig sehe, so auch so ein bisschen mischkalkulieren, dass du sagst, okay, also da ist vielleicht einer, der so ein bisschen teurer ist, aber ein anderer, der vielleicht ein bisschen günstiger ist, und dann kann ich das so in so einer Range halten, dass du nicht irgendwie 60 verschiedene oder 50 verschiedene Preise auf der Karte hast, oder
wie funktioniert das? So ist es genau. Also gerade bei den Gins ist es natürlich extrem schwierig. Man müsste eigentlich tatsächlich hergehen und müsste jeden Gin einzeln kalkulieren. Wir machen das auch teilweise dann immer wieder, dass wir dann natürlich mal kontrollieren und gucken, wie hat sich da was verändert. Tatsächlich ist es aber so, wir wollen ja auch ein bisschen den Gin-Absatz ankurbeln. Wir wollen ja auch die Leute so ein bisschen dazu verleiten, einfach mal neue Sachen rauszuprobieren und dabei so ein bisschen so einen Spaß zu entwickeln. Jetzt ist es natürlich so, gerade auch die teuren Gins sind natürlich auch mal ganz spannend, weil sie ganz andere Aromen besitzen und damit natürlich so ein bisschen die Vielfalt zeigen. Und die pushen wir natürlich dadurch ein bisschen, dass wir da den Preis eher schlechter kalkulieren und eher bei den günstigeren Gins dann, sagen wir, eher gut kalkulieren und dadurch im Grunde genommen eine Mischkalkulation bekommen. Wir kontrollieren das halt dadurch, dass wir dann quasi immer in den Monatsabrechnungen so ein bisschen gucken, wie sieht quasi am Ende der komplette Wareneinsatz im Getränkebereich quasi aus. Und damit korrigieren wir das immer ein bisschen. Und wenn wir da sehen, okay, wir kommen in den Bereich, da kippt irgendwas, dann gucken wir uns quasi die einzelnen Warengruppen so ein bisschen genauer an. Das heißt, wir gucken uns die alkoholfreien Sachen an, wir gucken uns die Biere an, wir gucken uns die Cocktails an oder die Gins an. Und dann sehen wir schon relativ schnell, okay, in welchem Bereich haben wir da plötzlich jetzt höhere Kosten als vorher, aber sind mit dem Umsatz unter Umständen vielleicht gar nicht besonders gestiegen. Und dann sieht man schon relativ schnell, okay, da ist vielleicht zum Beispiel ein besonders teurer Gin in dem Monat extrem gut gegangen, weil ein Mitarbeiter den total super findet und den halt empfohlen hat, wie wahnsinnig. Und das macht sich dann natürlich in der Kalkulation schon unter Umständen bemerkbar. Also solche Dinge muss man dann natürlich schon stetig, sag ich mal, auch kontrollieren und so ein bisschen im Blick behalten, dass quasi nach einem halben Jahr der Wareneinsatz nicht irgendwie völlig aus dem Ruder läuft, weil sich die Situation im Laden vielleicht irgendwie verändert.
Kurze technische Frage dazu, wie kontrolliert ihr das? Also was für ein Tool benutzt ihr da?
Das machen wir einfach über die Kassenauswertungen. Genau, also es ist halt viel Handarbeit natürlich, Kassenauswertungen und dann natürlich die Rechnungen, die wir einkaufen dazu.
Ich wollte gerade nämlich sagen, weil da kann man sich, denke ich, auch ganz schön schnell vergaloppieren, oder? Wenn man das mal so, ich sag mal, nach Gefühl macht und darauf hofft, dass es dann sich irgendwie ausgeht. Das kann ja ganz schön in die Hose gehen, aber ich fände es auch irgendwie uncool, wenn man irgendwie sagt, hey, keine Ahnung, jeder Gin hat irgendwie einen eigenen Preis, da wird ja die Karte auch einfach ewig lang, ne? Also da kommst du ja gar nicht mehr drauf klar.
Bei uns ist die Gin-Karte natürlich schon auch extrem lang. Das lässt sich ja auch nicht ganz vermeiden, aber natürlich ist das Problem, dass man diese ständige Kontrolle muss man allein schon deswegen machen, weil man natürlich auch immer gucken muss, wie sind die tatsächlichen Kosten. Also das eine ist ja die Kalkulation, die ich aufgestellt habe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel laut der Kalkulation im Monat, sage ich mal, nur 300 Euro für Zitronen ausgebe, aber tatsächlich gebe ich 600 aus, muss ich natürlich gucken, okay, woran liegt es? Also liegt es daran, weil meine Zitronen so super geworden sind und dafür auch so teuer? Liegt es vielleicht daran, dass meine Mitarbeiter abends extrem viele Zitronen vorschneiden und viel zu viele vorschneiden und davon immer die Hälfte wegschmeißen müssen? Oder liegt es daran, dass meine Mitarbeiter anstatt der, sage ich jetzt mal, einen Zitronenscheibe, die im Drink sein sollte, vielleicht immer ganz gerne drei benutzen? Also so gehen wir im Grunde genommen ran und gucken dann halt, was sind die tatsächlichen Kosten am Monatsende und brechen das dann quasi runter auf die einzelnen Warengruppen und schauen dann, okay, woran liegt's? Fragen dann natürlich auch Mitarbeiter, wenn wir selber nicht in der Schicht sind und gucken dann, okay, was hat sich da verändert, beziehungsweise wie ist vielleicht die gängige Praxis momentan bei dem und dem Mitarbeiter?
Ich muss an der Stelle mal eine ganz kleine Anekdote erzählen, weil du das gerade mit den Zitronen erzählt hast. Ich erinnere mich an eine Fachveranstaltung, wo ein Düsseldorfer Bartender mal erzählt hat, dass er diese Gläser, in denen diese Cocktailkirschen drin sind, die fertigen, die hat er mal weil er mal wissen wollte, was eigentlich eine einzelne Cocktailkirsche kostet, hat er die mal alle, hat er das mal ausgekippt und dann quasi also den Gesamtpreis des Glases durch die Cocktailkirschen ausgerechnet. Bis hin zu Erdnüssen und solchen Geschichten. Aber einfach mal zu wissen, okay, alles, was ich hier reingebe sozusagen in dieses System, was hat das eigentlich für einen einzelnen Preis, um dann nachher entsprechend auch aufschlüsseln zu können. Das klingt sehr, sehr kleinlich, was es auch ist, aber hat sicherlich am Ende auch dann...
Ich glaube, mega wichtig.
Ja, wahrscheinlich schon, ne?
Also ich denke, gerade beim Obst zum Beispiel ist es jetzt bei uns ein relativ großer Posten, den sollte man gar nicht so unterschätzen. Mhm. Denn wir kaufen zum Beispiel nur Bio-Obst ein. Das ist halt einfach schon teuer. Und ich sage jetzt mal, wir pressen auch bestimmte Säfte zum Beispiel vor an dem Abend. Das ist zum Beispiel auch eine ganz beliebte Geschichte, dass halt dann extrem viel vorgepresst wird. Und dann wird halt wirklich ein total frischer, leckerer Saft halt abends weggeschüttet, weil der abends gebraucht wird und weil der Mitarbeiter unter Umständen denkt, er kann den nicht mehr verwenden oder wie auch immer. Und das ist dann schon ein Kostenfaktor. Also wenn dann da mal so eine Steige Zitronen jeden Abend quasi komplett im Abguss landet, weil man die Zitronen vorgepresst hat, dann ist das schon ein Problem. Wenn man dann nicht, sag ich mal, akut immer hinten dran ist und sowas erst vielleicht nach ein paar Monaten mal kontrolliert, dann merkt man das sicherlich definitiv im Wareneinsatz. Also
ja.
Ich habe tatsächlich noch eine Frage dazu, weil du was gesagt hattest vorher zum Thema 20-30% Wareneinsatz hast du dir so vorgenommen. Ne? Damit meinst du ja, weiß ich nicht, wenn der Drink 10 Euro kostet, dass du 2 bis 3 Euro Wareneinsatz hast. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Okay. Ja, ich frage das nur nochmal so in aller Deutlichkeit, weil wir werden ja hier auch mit Sicherheit Menschen haben, die sich denken so, hä? Und wie bist du denn auf diese 20-30% gekommen?
Also die hatte ich tatsächlich eigentlich schon immer so ein bisschen im Kopf, bevor wir eigentlich den ersten Laden aufgemacht hatten. Mhm. Vermutlich habe ich damals auch irgendwie mal irgendwelche Gastro-Seiten durchgeblättert und gelesen. Und da wurde der Wert von 25% wahrscheinlich irgendwann mal vorgeschlagen. Und wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, dann kriegt man ja selber so ein bisschen ein Gefühl dafür, was ist da drin. Es hängt natürlich auch stark davon ab, welche Erwartungshaltung habe ich natürlich auch, wie viel ich verdienen möchte. Also bei uns ist ja schon auch so ein bisschen die Zielsetzung, wir wollen jetzt kein super teurer Laden sein. Wir haben ein Hauptpublikum, sind Studenten. Wir wollen faire Preise anbieten. Dementsprechend ist natürlich auch, muss man natürlich auch immer ein bisschen im Blick behalten, dass dann auch die Kalkulation halt zu dem Ziel passt, das ich halt auch mit meiner Bar verkörpern möchte.
Ich finde ja sogar, dass als in einem Stadtteil wohnen, wo die Preise noch relativ günstig sind für Drinks, allerdings auch schon anziehen mittlerweile, dass du im Glockenbachviertel ja sehr, 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 sehr günstige Preise für deine Getränke hast. Also im Vergleich zum Umfeld, ne, Katharina, du kennst den Stand ja noch viel besser als ich. Also insofern, da fragen wir uns natürlich auch, also wie schaffst du das wirklich dann am Ende, aber auch also das so zu kalkulieren, dass es auch trotzdem natürlich dann rentabel ist, zumal du ja auch einen Abendbetrieb hast, ne? Also es ist ja nicht so, hast ja vorhin schon gesagt, Kaffeemaschine ist ausgemustert worden, die Bar hat abends auf, aber du zahlst ja ganztägig Miete und hast entsprechend natürlich andere Auslastungen, beziehungsweise einfach einfach einen anderen Ansatz. Wie rechnet sich das?
Es ist im Grunde genommen so ein bisschen das Thema, was auch in dem Post ja angesprochen, den es ja auch von dir schon gibt zu dem Thema. Es ist im Grunde genommen das Thema, dass natürlich Longdrinks mit dem hohen Preis natürlich einen anderen Deckungsbeitrag absolut erwirtschaften, wie jetzt zum Beispiel eine Tasse Kaffee. Ich hatte in dem Laden in Coburg, waren wir tatsächlich ganztägig geöffnet. Und das hat uns auch riesig Spaß gemacht. Wir hatten da auch so Jazz-Brunches sonntags mit Musik und so und wirklich eine super Stimmung. Der Laden war wirklich bumsvoll, aber wir hatten halt unglaublich viel Arbeit mit unglaublich vielen Mitarbeitern und der Umsatz war absolut im Vergleich zu einem, sag ich mal, ganz normalen Abend einfach völlig lächerlich, weil halt eine Tasse Kaffee so viel Arbeit macht, also ich sage jetzt mal auch die Spülung etc., die ganzen Geschichten, so viel mehr Arbeit macht als unter Umständen, ich sage jetzt mal, ein schnell eingeschenkter Gin Tonic, aber halt der Deckungsbeitrag wahrscheinlich ungefähr 4, wenn nicht sogar 5-mal so hoch ist. Und das macht natürlich dann einen riesen Unterschied. Und das ist die eine Geschichte. Und die andere ist natürlich, dass wir schon versuchen, so effizient wie möglich zu arbeiten und natürlich deshalb auch zum Beispiel die Kaffeemaschine, die wir nicht mehr haben, wir haben halt dann irgendwann mal entschieden, okay, es bestellen vielleicht an einem Abend 5, sagen wir mal maximal 10 Leute vielleicht einen Espresso oder dann vielleicht auch mal abends um 11:30 noch einen Milchkaffee und alleine schon die Zubereitung von dem Milchkaffee ist halt von der Arbeitszeit, die investiert wird, so langwierig, dass derselbe Mitarbeiter in derselben Zeit vermutlich, ich sage jetzt mal eine ganz grobe Zahl, vielleicht 5 oder 6 Gin Tonics ausschenkt. Hm. Und diese Arbeitszeit, die halt eingebracht wird, die haben wir halt versucht, so effizient quasi einzusetzen, wie nur irgendwie möglich. Und dadurch kommen wir halt dann in die Situation, dass zum Beispiel die Personalkosten relativ gering sind und wir dadurch natürlich in die Situation kommen, dass wir mit den eher günstigen Preisen trotzdem in der Lage sind, so noch zu kalkulieren. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass wir ja natürlich jetzt im Moment schon sehr, sehr günstige Preise haben, wir auch von einer Preiserhöhung stehen, weil einfach jetzt gerade durch die Corona-Krise und durch die Wirtschaftskrise natürlich viele Dinge extrem angezogen haben, was bei uns tatsächlich in der Kasse momentan jetzt noch nicht berücksichtigt ist.
Bevor wir gleich zu diesem ganz wichtigen Thema Preiserhöhung kommen, du hattest gerade einen Post erwähnt, also nur für die Hörenden da draußen, was worauf du da ansprichst, ist ein uralter Nomi-Blog-Post, den wir hier im Teil der Recherche nochmal, den ich wirklich nochmal ausgegraben habe. Und zwar heißt der einfach Longdrinks kalkulieren. Wenn man das googelt, dann findet, ist das wirklich ein Top-Ranking. Das ist einer der allerersten Beiträge, die auf meinem Blog erschienen sind. Den habe ich auch nie wieder seitdem angefasst. Könnte man eigentlich mal, weil da hat sich ja in der Kalkulation auch vielleicht ein bisschen was verändert. Naja, jedenfalls, das Thema ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil es wird wirklich viel gesucht und viel aufgerufen. Da scheint schon ein großes Interesse dafür vorhanden zu sein. Und ja, du hast es schon angesprochen gerade, die Preise müssen hochgehen, wie sie gerade überall in der Branche erhöht werden müssen, weil natürlich die Einkaufspreise gestiegen sind, weil das Thema Mindestlohn ist relevant, das ist angestiegen. Mieten werden, glaube ich, auch in München nicht günstiger und so weiter und so fort. Also es gibt eine Menge Gründe, an der Schraube zu drehen, und das interessiert uns natürlich sehr, das Thema. Ja. Was denkst denn du darüber? Wie blickst du auf dieses Thema Preiserhöhung gerade aktuell?
Ja, es ist natürlich immer schwierig. Wir machen es tatsächlich inzwischen so, dass wir immer so ein bisschen, dass wir natürlich auch schauen, okay, wie sind die Bierpreise momentan im Viertel? Also ich sag mal, was ist die oberste Range? Wobei, da gucken wir natürlich jetzt nur in dem näheren Umfeld, also in dem Fall bei uns im Gärtnerplatzviertel, was wird da aktuell so verlangt? Und nachdem richten wir uns dann so ein bisschen, gucken natürlich auch dann so ein bisschen, was müssen wir eigentlich verlangen? Also welche Umsatzsteigerung müssen wir eigentlich insgesamt hinbekommen? Zum Beispiel jetzt über den Monat gesehen, und brechen das so ein bisschen vom Monatsumsatz dann im Grunde genommen runter auf das einzelne Getränk. Weil letztendlich stehen dem natürlich, sagen wir, auch Monatsenergiekosten oder Monatslohnkosten entgegen. Und gerade die Mindestlohnerhöhung, die ist jetzt auch für einen relativ kleinen Laden für uns, oder kann das schon mal 1.000 bis 1.500 Euro allein im Monat bedeuten. Und die versuchen wir dann im Grunde genommen runterzubrechen auf die Anzahl der Getränke. Und wenn man da die Kasse auswertet von sich, dann habe ich ja die Anzahl, und dann kann ich das schon natürlich mit ein bisschen mathematischem Geschick schon immer ganz gut runterbrechen auf die einzelnen Warengruppen. Man sieht dann auch, okay, was müsste ich eigentlich so pro Drink mehr verlangen, damit ich ungefähr im Monat dann zum Beispiel auf meine 1.500 Euro Umsatz oder mehr Umsatz im Monat komme. Man muss ja natürlich auch dann immer die Steuer noch berücksichtigen etc. Ist jetzt natürlich oft immer so ein bisschen eine vereinfachte Grundlage, aber vom Prinzip her funktioniert es eigentlich genauso bei uns.
Aber wie ist denn das jetzt? Ich meine, ich weiß nicht, wie es jetzt im Barbereich ist, aber da kannst du uns ja gerne mal aufklären. Ich habe das natürlich jetzt im Kaffeebereich sehr stark mitbekommen und auch in anderen Bereichen, dass immer wieder Preise erhöht wurden von den Lieferanten, ne? Also 3-4 Mal teilweise im Jahr, wodurch die Kunden auch so ein bisschen schier zur Verzweiflung gekommen sind, weil die sich gedacht haben, ich kann ja jetzt ja nicht 4-mal die Preise erhöhen. Oder doch? Wie überlegst du dir das? Also erhöhe ich 4-mal die Preise? Immer um das bisschen, was es erhöht wurde?
Nee.
Und die Preise sind nicht so hoch oder große Preise?
Nee, ich mache das tatsächlich schon in dem Fall ein bisschen nach Bauchgefühl. Wir haben tatsächlich, glaube ich, insgesamt jetzt seit den 13, 14 Jahren, die es jetzt die Niederlassung gibt, haben wir, glaube ich, wirklich erst 3, höchstens 4-mal die Preise überhaupt angehoben. Und wir machen das dann schon mit viel Fingerspitzengefühl. Also man kann eigentlich im Grunde genommen nicht jede Preissteigerung, die es irgendwo gibt, immer sofort, also könnte man schon, aber ich empfände das als Gast, glaube ich, ein bisschen verstörend. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass eine gewisse Preisstabilität auch da ist und dass man weiß, okay, wenn man in die Niederlassung geht, dann kostet die halbe einfach, keine Ahnung, 3,90 oder 4,20 oder 4,50, je nachdem, was das aktuelle Preisniveau einfach ist. Und wenn es dann, sage ich mal, alle 2 oder 3 Jahre mal ein bisschen eine kleine Preiserhöhung gibt, dann denke ich, ist es völlig okay. Und in der Regel nehmen das die Kunden, zumindest jetzt in München bei uns, eigentlich auch mit. Wir hatten da eigentlich noch nie eine Diskussion deswegen. Aber ich glaube, es ist auch deswegen, weil wir das halt immer sehr moderat und dann in schon größeren Abständen auch machen.
Zu dem Thema haben wir tatsächlich noch eine kleine Überraschung mitgebracht. Und zwar haben wir bei unserem Podcast immer, ja, wie soll ich das jetzt liebevoll nennen, einen zweiten Gast. Also jemanden, der von extern sozusagen eine Frage für dich mitgebracht hat. Mhm. Und da würde ich dir jetzt gerne eine Frage vorspielen. Die Frage kommt von Tobi Aschenbrenner. Tobi ist Gastronom hier in München, vielleicht kennst du ihn sogar, hat das Wirtshaus König Ludwig an der Messe, das ist da draußen in Riem, in den Riemarkaden drin, hat also viel Messegeschäft und parallel aber noch eine ganz andere Location, nämlich am Holländer See. Das ist so eine Art, ich nenne es jetzt mal Beach-Kiosk. Mhm, und Tobi kämpft massiv mit Preiserhöhungen in allen Richtungen und ja, würde dir gerne dazu eine Frage stellen.
Sie haben eine neue Nachricht.
Mein Name ist Tobias Aschenbrenner, Betreiber vom König Ludwig an der Messe und von Hecht und Sonne am Hollerner See. Meine Frage zum Thema Pricing ist, wie wir mit Produkten umgehen sollen, die aufgrund der aktuellen Preissteigerungen im Zuge der Vollkostenkalkulation einfach gewisse Grenzen überschreiten, die Gäste nicht mehr bereit sind zu bezahlen oder nur noch wenige Gäste bereit sind zu bezahlen.
Ich kann dir noch ein ganz konkretes Beispiel dazu geben. Mhm. Bei ihm geht es ganz konkret ums Bier. Er hat sich das ausgerechnet, wenn er die Bierkostensteigerung nur weitergeben würde, ohne jetzt quasi den Gewinn zu erhöhen, müsste er seine halbe Bier um 60 Cent nach oben anpassen.
Also dadurch, dass das Bier natürlich auch ein ganz zentraler Faktor ist, in, sei mal, nahezu jeder Gastronomie vermutlich, also zumindest wenn es keine ausgewiesene nur Cocktailbar ist, es ist natürlich eine schwierige Frage, definitiv, weil, ich sage jetzt mal, die Toleranz des Kunden gibt das eine Ende vor und der Preis auf der anderen oder auf der unteren Ebene gibt die untere Ebene vor. Und wenn man dazwischen nicht viel mehr machen kann, dann ist es schwierig. Dann würde man wahrscheinlich versuchen müssen, vielleicht über andere Segmente, die man im Laden anbieten kann, im Restaurant ist natürlich ein bisschen schwieriger, oder vielleicht durch Upselling quasi den Umsatz so ein bisschen weg vom Bier vielleicht zu lenken und auf andere Getränke zu lenken, die unter Umständen halt eine höhere Marge versprechen. Aber das ist sicherlich eine sehr, sehr diffizile und sehr schwierige Kiste.
Vor allem war ja gerade auch Bierpreis, ne? Bierpreis ist ja auch so ein Stück weit vergleichbar. Leichter vielleicht jetzt als, du hast gerade die Hospitality schon angesprochen, andere Bereiche, ne? Wie jetzt ein Essen oder so. Und ich meine, das ist ja wie beim Gin Tonic auch, ne? Wenn dein Gin Tonic jetzt deutlich mehr kostet als bei allen anderen, das hattest du ja vorher schon angesprochen, dann wird es natürlich einfach irgendwo schwierig, ja. Und ich glaube, es gibt so magische Grenze bei Produkten und bei Bier, glaube ich, noch deutlicher. Und ja, wie würdest du jetzt vorgehen, wenn du genau so einen Fall hast? Also würdest du das quasi in Anführungsstrichen knallhart umlegen, weil ja alles teurer wird, ne? Es wird ja gibt ja keine Ausnahme gefühlt mehr. Also du musst ja immer alles umlegen. Oder würdest du vielleicht eine Mischkalkulation machen, wenn du so eine magische Biergrenze gefühlt überschreitest und woanders drauf rechnen?
Also erstmal würde ich natürlich schon auch den Kostenfaktor erstmal prüfen und gucken, okay, wo laufen bei mir Kosten auf, die unter Umständen nicht notwendig sind. Also da muss man natürlich dann schon wirklich hergehen und muss wirklich jeden einzelnen Cent dann einfach mal gucken und schauen, wo sind meine Ausgaben im Monat und wo gibt es eventuell Sparpotenzial. Also dass man auf der Kostenseite natürlich auch mal schaut. Und dann wird man sicherlich gucken müssen, wie ist es im Ausgabenbereich? Gibt es vielleicht noch ein bisschen Spielraum nach oben in dem Bereich? Ansonsten gibt es noch, wie gesagt, Upselling-Produkte, die man da in irgendeiner Form anbieten kann. Und dann muss man natürlich schauen, okay, wie ist gesamtumsatztechnisch quasi die Situation? Wie viel Gewinnspanne ist tatsächlich noch da im Laden und wie ist da unter Umständen die Erwartungshaltung beziehungsweise wie viel benötigt man zum Leben oder um da über die Runden zu kommen? Es ist natürlich sehr individuell unterschiedlich und das wird man wahrscheinlich so mit einer pauschalen Antwort gar nicht herausfinden. Aber im Grunde genommen sind es ja quasi die drei Portionen. Also auf einer Seite der Kostenblock, auf der anderen Seite der Umsatzblock und als dritte Position quasi die Spanne dazwischen, wie viel bleibt mir als Gewinn? Und die drei Dinge, die muss ich einfach auf den Prüfstand stellen. Und was sicherlich noch ein großer Aspekt ist, gerade in München, ist natürlich auch, ist es ein brauereifreies Objekt oder ist es zum Beispiel ein Objekt von einer Brauerei, die den Bierpreis ja in der Regel sowieso immer sehr massiv hochschrauben und da den Wirt immer viel mehr an die Fessel legen. Da bin ich natürlich bei einem brauereifreien Objekt unter Umständen einfach ein bisschen freier, weil ich mir zur Not natürlich auch überlegen kann, okay, wechsle ich vielleicht zur anderen Brauerei, weil da das Bier dann doch vielleicht nochmal ein bisschen günstiger ist.
Ja, okay. Was natürlich aktuell aufgrund der steigenden Rohstoffpreise auch so ein Thema ist. Aber Upselling, der Begriff fiel jetzt zweimal und das finde ich auch total spannend, weil bei der ganzen Thematik Gin Tonics verkaufen und natürlich auch die Preise im Auge behalten, wie wichtig ist es eigentlich, das Team für das Thema Preise zu sensibilisieren? Ist das bei euch sozusagen, okay, du bist derjenige, der die Preise bestimmt, ist Chefsache, das steht auf der Karte und fertig und alle halten sich da dran? Oder ist das etwas, was ihr auch im Team besprecht, dass du auch irgendwie Beobachtungen deines Teams mit einbeziehst in Preisgestaltung, beziehungsweise auch welche Maßnahmen ergreift ihr, um halt dann tatsächlich vielleicht dann nochmal den etwas höherwertigen Gin zu verkaufen und entsprechend andere Marge zu erzielen oder so? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal, aber ja, was ist das Thema Team? Welche Rolle spielt das in der Niederlassung?
Schon ein großes. Also wir machen grundsätzlich natürlich die Preise, aber wir hören natürlich schon auch darauf, was die Mitarbeiter von uns sagen. Und wenn die jetzt sagen würden, boah, ist ja krass, der Gin, der ist ja teuer, dann versuchen wir das entweder zu erklären. Und wenn wir wirklich das Gefühl haben, okay, da sind wir ein bisschen zu weit gegangen, dann berücksichtigen wir das schon und versuchen das mit einem anderen Preis vielleicht erstmal umzusetzen und gucken dann, wie die Reaktion der Kunden ist. Also das ist schon wichtig. Mitarbeiterfeedback ist da schon wichtig. Geht aber nicht so weit, dass die quasi die Preise bestimmen würden. Grundsätzlich ist natürlich, das sind die Mitarbeiter natürlich super wichtig. Und zwar einfach aus dem Grund, weil Mitarbeiter natürlich, wenn Sensibilität für dieses Thema, also jetzt nicht unbedingt für den Preis an sich, aber für dieses Thema des Umsatzes und wie wichtig das für uns ist, wenn sie eine Sensibilität dafür haben, dann werden sie natürlich auch immer unter Umständen darauf bedacht sein, auch den Umsatz vielleicht zu steigern. Kann natürlich auch sein, vielleicht sind sie über Provisionsmodelle oder so vielleicht sogar am Umsatz beteiligt oder so. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Motivationen. Aber grundsätzlich halte ich das für extrem wichtig. Und wir sehen das auch immer wieder selber, wenn man selber in der Bar dann mitarbeitet und einfach, sagen wir als Chef, wenn man das Thema ja, transportiert man das Thema ja sowieso ein bisschen anders. Wenn man dann selber immer das auch ein bisschen pusht, merkt man immer, da geht einfach wesentlich mehr, wenn der Service-Mitarbeiter so ein bisschen am Gast bleibt und öfter mal nachfragt. Und das können ja schon so ganz simple Geschichten sein, wie dass eben der Service nicht jedes Mal eine Stunde wartet, bis er den Tisch anläuft und die Leute dann schon völlig ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch tippen, weil sie endlich was Neues zu trinken wollen, sondern wenn man das einfach zum Beispiel alle Viertelstunde macht und dem Gast das Gefühl gibt, okay, pass auf, wir sind da, wenn ich dir was für dich tun kann, melde dich einfach und ich komme immer wieder vorbei, dann glaube ich, wird auch einfach die Frequenz zum Beispiel zu bestellen mit Sicherheit auch grundsätzlich erhöht werden, natürlich jetzt nicht unbedingt von jedem einzelnen Gast, aber in der Gesamtheit über den Abend hinweg wird man sowas definitiv merken.
Ich finde den Ansatz übrigens ganz cool mit dem Upselling, so wie du auch, Jan-Peter, weil das eine ist ja so, ich kann die Preise der Produkte erhöhen oder ich kann versuchen, durch einen Zusatzverkauf den Gesamtpreis zu erhöhen, also den ganzen Bon. Und da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Ich glaube, alleine an Snacks schon, was du in der Bar alles anbieten kannst, glaube ich, das ist das eine Thema. Aber du hast ein ganz spezielles Upselling. Du schaltest ein mögliches Gin-Tasting vor den Barbesuch. Und das fand ich eigentlich auch gar nicht so, keine so doofe Idee. Du lassest nämlich damit ja eine Zeit aus auch, ne, die vielleicht vorher die Bar nicht so besucht ist. Erzähl mal ein bisschen drüber.
Genau, ja, wir machen ja Gin-Tastings tatsächlich schon sehr, sehr lang. Also ich glaube tatsächlich jetzt schon über 10 Jahre. Entstanden ist es im Grunde genommen aus der damals noch ziemlich verspielten Situation, dass es einfach halt total spannend war, diese unzählig verschiedenen Gin-Sorten und Aromen einfach zu testen. Inzwischen ist es natürlich so ein bisschen, fast schon ein bisschen zu viel geworden, aber damals, sag ich mal, vor 10 Jahren, da war das wirklich eine total schöne spielerische Geschichte. Und die Leute hatten da riesen Spaß dran. Und genauso haben wir das halt auch gemacht. Wir haben dann teilweise 100 Gins auf die Bar hingestellt. Und wow, jeder konnte einfach probieren, was er probieren wollte. Wir haben natürlich auch theoretischen Hintergrund dazu geliefert, haben immer was zur Herstellung erzählt, zu den einzelnen Gin-Sorten etc. Und es ist eigentlich nie das passiert, was jeder immer denkt, dass sich die Leute alle total zugetrunken haben, sondern es war immer einfach eine total nette Atmosphäre, wo die Leute immer extrem interessiert waren, einfach daran, diese verschiedenen Aromen einfach mal da rauszuschmecken und kennenzulernen. Und früher war es noch ein bisschen entspannter oder ein bisschen effizienter, weil wir das Gin-Tasting an einem Montag machen konnten, wo wir früher immer zu hatten. Und Montag ist ja in München quasi, sagen wir, einer der wirklich schwachen Tage in der Gastronomie. Da konnten wir den Tag natürlich super auslasten. Es kamen dann natürlich immer mehr Anbieter auch auf den Markt, die das Thema natürlich auch ins Wochenende getragen haben. Da mussten wir natürlich dann irgendwann mitgehen. Und inzwischen machen wir es halt so, dass wir die Tastings quasi an einem Wochenende auch anbieten, und zwar vor der normalen Schicht, sage ich jetzt mal, und dann quasi die Leute so ein bisschen sitzen bleiben können und den Abend quasi bei uns in der Bar ausklingen lassen können.
Mhm.
Genau.
Das ist aber eigentlich eine ganz gute Option, oder? Also ich meine, du A, killst du quasi eine tote Zeit, B, hast du ja gleich mal ein paar Leute in deinem Laden drin. Also an sich ja eine, gar nicht so blöd sozusagen, und erhöhst dir damit auch im Endeffekt sofort den Umsatz.
Definitiv. Wir steuern das auch zusätzlich, was jetzt zu dem Tasting, das wir hier nur einmal im Monat machen, steuern wir solche Dinge natürlich auch ein bisschen über das Thema Reservierung. Das sollte man an der Stelle vielleicht auch gar nicht so unterschätzen, denn auch die Reservierungs-, ich sage jetzt mal, nenn's mal Taktik, die wir fahren, die ist natürlich auch ein Resultat aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass wir zum Beispiel, wir haben früher Geburtstagsreservierungen angenommen mit teilweise 60, 70 Leuten. Da haben wir gedacht, cool, super, der Laden ist dann schon voll, das wird total bombig, passt alles. Wir haben aber dann einfach die Erfahrung gemacht, dass die ideale Gruppengröße für sowas eigentlich dann vielleicht zu 25, maximal 30 Personen sind. Und genauso lasten wir halt dann zum Beispiel den Laden auch aus. Das heißt, wir gucken, haben wir auch wirklich so viele Leute dann drin, die auch wirklich was trinken wollen, oder ist der Laden voll, zum Beispiel, wie das bei oft bei großen Gruppen dann ist, ist der Laden vielleicht voll mit 50% an Leuten, die vielleicht einfach nur mal vorbeischauen und die gar nichts trinken wollen. Mhm. Und das war tatsächlich dann oft schon auch ein Problem. Der Laden war total voll, aber es ist quasi nichts passiert.
Solche Leute gibt es? Unglaublich.
Ja, gerade so bei Geburtstagen darf man das gar nicht so unterschätzen. Da ist es in München natürlich schon ein Thema. Und in München sind ja Geburtstagsreservierungen schon ein durchaus großes Thema. Was für mich auch überraschend war, in Coburg zum Beispiel, in einer Kleinstadt, da gibt es sowas gar nicht. Da feiert jeder in der Regel seinen Geburtstag eher zu Hause, weil er halt da mehr Platz hat, größere Wohnungen existieren etc. In München ist es aber genau umgekehrt. In München haben die Leute dann unter Umständen eher kleinere Wohnungen. Sie wollen nicht zu Hause feiern, und dann gehe ich in eine Bar und reserviere da einfach einen Platz.
Ist ja auch ein schöner Ort, ja.
Genau, und deswegen haben wir einfach angefangen, auch die Reservierungen ein bisschen, also die Auslastung des Ladens natürlich auch so zu steuern, dass es für uns möglichst umsatzgenerierend ist.
Hm. Ja, ich meine, die Auslastung, kommen wir vielleicht nochmal so ein bisschen zu anderen Faktoren, die man bei der Preisgestaltung vielleicht auch nochmal einrechnen sollte. Jan-Peter, ich glaube, da hattest du auch nochmal ein Thema mit. Gerade wenn man jetzt neu gründet, dann muss man sich ja auch mal, wenn man den Preis bestimmt, ne, auch mal überlegen, okay, wie ist denn eigentlich mein Laden ausgelastet, ne? Also, wie viele Plätze habe ich denn eigentlich? Und wie viel Drinks trinkt denn da jeder? Mit welchem Preis bepreise ich die? Und was kommt denn dann unten raus, ne? Weil du hast ja auch gesagt, wie viel Gewinn will ich denn machen? Das ist ja am Ende des Tages ja auch eine wichtige Rechnung. Wie viel brauche ich denn am Ende des Tages Umsatz? Auch so rum kann ich ja auf den Preis kommen, ne?
Definitiv. Ich kann natürlich eine ganz einfache Formel mal aufstellen. Ich kann gucken, okay, wie viele Wochentage habe ich offen? Wie viele Stunden? Wie viele Sitzplätze habe ich? Wie viele Stehplätze habe ich unter Umständen? Was ist der ungefähre Umschlag? Das heißt, wie oft wechseln diese Plätze an einem Abend? Und daraus, beziehungsweise vielleicht noch als Einposten, wie ist die ungefähre Aufteilung der verschiedenen Warengruppen? Also wie viel Bier verkaufe ich prozentual, wie viel Cocktails, wie viel Longdrinks und wie viel alkoholfreie Sachen vielleicht? Und dann kann ich natürlich einfach mal hergehen und kann mal sagen, okay, wie viel müsste ich eigentlich verkaufen an so einem Abend im Schnitt, damit ich dann am Monatsende auf meinen Umsatz komme, den ich eigentlich bräuchte? Da wird sich natürlich dann schon unter Umständen der ein oder andere Fehler dann zeigen. Denn wenn ich plötzlich dann in der Kalkulation sehe, okay, ich müsste pro Abend, keine Ahnung, 600 Bier verkaufen, habe aber nur 15 Sitzplätze.
Wird schwierig.
Könnte das ein Problem werden. Und das ist natürlich nur eine sehr grobe Annäherung, das ist klar. Aber ich sage jetzt mal so ganz grob, kann man sich natürlich über solche Zahlen schon annähern. Und man kann die natürlich dann auch immer wieder quasi revidieren. Ich habe mir dem Anfang aufgeschrieben, diese Zahlen, und dann gucke ich jeden Monat, okay, Wie liege ich denn da drin? Haben sich die Warengruppen vielleicht ein bisschen verschoben? Wie viel verkaufe ich denn tatsächlich?
Du hast ja wahrscheinlich auch dadurch, dass du jetzt schon 15 Jahre mit dem Objekt am Markt bist, auch so eine Möglichkeit der Verfeinerung, ne? Dass du halt immer wieder guckst, sowohl natürlich, was jetzt die Einkaufspreise angeht, über die wir schon gesprochen haben, aber auch natürlich, was jetzt so das, die Kapazität mit den Gästen ist, aber auch so Fixkostenfaktoren, ne? Also Heizen, also halt, ja gut, Fix, also Miete, Heizung, Energie und so weiter und so fort. Also ich stelle mir da im Idealfall so wirklich so ein größeres Dokument vor oder sowas oder irgendwas, wo du quasi alle einzelnen Dinge, die sich da auf so einen Endpreis von einem Getränk auswirken, hinterlegst. Entspricht sowas der Realität? Erzähl doch mal ein bisschen so aus deinem Maschinenraum. Was benutzt du tatsächlich, um irgendwie immer on track zu bleiben?
Also das könnte man tatsächlich machen, so eine große Excel-Tabelle, in der man im Grunde genommen diese verschiedenen Faktoren da einfließen lässt. Mhm. Ich hatte auch tatsächlich mal eine Zeit lang so eine Excel-Tabelle, wo ich mehr oder weniger die Warengruppen und auch den Wareneinsatz entsprechend runtergebrochen auf die Getränke, weil natürlich auch die Warenkontrolle, das heißt zum Beispiel, wie viel, also wir haben ja Fassbier, das heißt, ich habe natürlich auch kontrolliert, wie viele Helle werden im Monat tatsächlich verkauft aus dem Fassbier und wie viele müssten eigentlich rauskommen aus dem Fassbier. Mhm. Und da war das schon eine relativ große Excel-Tabelle. Es ist aber natürlich sehr viel Arbeit, solche Tabellen dann immer wieder wirklich gängig zu pflegen. Mit der Zeit kriegt man dann natürlich ein Gefühl dafür und steuert dann irgendwann im Grunde genommen erstmal nur noch ins Feine, wenn man merkt, okay, in dem Bereich oder in dem Bereich kommt ein bisschen was in die Schieflage. Also, und dann guckt man sich den Bereich einfach ein bisschen genauer an. Aber am Anfang macht so eine große Tabelle definitiv Sinn.
Aber ich kann mir vorstellen, dass auch aktuell jetzt in der Situation, wo sich wirklich so viele Parameter verschieben, also ich mach's mal ganz plakativ, ne? Ich wohne ja hier in der Dönerstadt Berlin. Ein Döner hat vielleicht bisher 4 Euro gekostet, jetzt ist unter 6 Euro kein Döner mehr zu haben. Das ist eine Preissteigerung von Ich und Prozentrechnung, vergesst es, aber ihr wisst schon, 2 Euro auf jeden Fall. Mhm. Das ist ja wirklich wesentlich. Also, und das ist ja wirklich in allen Bereichen so. Ja. Also, wo wirklich so tektonische Verschiebungen am Gange sind. Und die ganze Branche spricht darüber. Ich habe jetzt gerade gesehen, beim Food Service Forum dieses Jahr auf der Internorga wird das Thema Pricing Thema der Keynote sein. Oha. Wahnsinn. Ja, echt krass. Alex, wie blickst du da drauf? Wie wird sich die ganze Situation weiterentwickeln und wie wirst du auch entsprechend agieren, um halt quasi immer, ja, diese irgendwie im grünen Bereich zu bleiben? Also was ist deine Strategie für die kommende Zeit?
Controlling, einfach die Zahlen, die BWA, die wir monatlich bekommen, einfach gut im Auge zu behalten. Und ich sage jetzt mal, die BWA, die Steuerberater erstellt, sollte definitiv jeden Monat das Hauptinformationsstück für jeden Gastronomen sein. Und da sehe ich ja dann im Grunde genommen schon sehr schnell, wie verschieben sich meine Key-Faktoren, also meine Personalkosten, irgendwelche sonstigen Kosten, Energiekosten etc. Und wenn dann da große Verschiebungen starten, dann muss ich natürlich anfangen, darauf zu reagieren. Also ich kann auch ein ganz praktisches Beispiel jetzt bei uns. Wir haben Flammkuchen verkauft, die ja aus diesen eigentlich völlig unsäglichen, energieverschwendenden Pizzaöfen quasi warm gemacht werden oder überbacken werden. Und wir haben das am Anfang auch gar nicht für möglich gehalten, aber wir hatten irgendwann dann plötzlich relativ hohe Abschlagszahlungen. Haben dann gemerkt, irgendwas stimmt ja nicht. Haben wir irgendwie ein falsches Elektrogerät etc. Und dann hat sich herausgestellt, dass es wirklich dieser eine Flammkuchenofen war, der halt von den Mitarbeitern dann schon relativ früh mal angeheizt wurde. Und dann lief der halt die ganze Nacht volle Lotte immer durch und hat natürlich massiv Strom gezogen. So, das ist natürlich in so einer Situation jetzt besonders gravierend. Und wir haben jetzt einfach ein bisschen hergegangen, haben geguckt, okay, wie viel Flammkuchen verkaufen wir überhaupt noch? Ist das eine Geschichte, wo wir, wenn wir sparen können, sagen, okay, das schneiden wir einfach raus, weil sowieso nur, sag ich mal, 2 Gäste am Tag oder 3 oder 4 sowas essen. Und können wir diesen Verzicht unter Umständen eingehen, ohne dass wir Kunden verlieren? Und dann haben wir gesagt, ja, das können wir. Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, dann muss der Ofen raus und ist jetzt abgeschalten. Hm. Und dadurch können wir dann natürlich schon mal relativ viele Energiekosten wieder sparen und können das ganze System natürlich ein bisschen effizienter aufstellen. Aber solche Dinge erkenne ich eigentlich nur, wenn ich wirklich meine BWA halt jeden Monat im Grunde genommen prüfe und gucke, wie ist die Lage und wie ist die Situation. Und aktuell ist es bei uns zum Beispiel jetzt so, dass sich viele Dinge noch gar nicht so gravierend niederschlagen. also bei uns jetzt persönlich im Laden, sondern ich erwarte da zum Beispiel den größten Impact tatsächlich erst im Laufe dieses Jahres. Was natürlich auch viel mit den Stadtwerken und so zusammenhängt und den Preissteigerungen da.
Wie ist denn das eigentlich, Alex? Weil du gerade schon jetzt zum Beispiel Fixkosten angesprochen hast wie Strom, ne? Also ich meine, gut, Strom ist jetzt kein Fixkosten in dem Sinne, aber es ist ein größerer Kostenblock, der mehrere Sachen betrifft. Also den ganzen Laden. Jetzt mal angenommen, man bekommt eine Mieterhöhung, ne? Das ist ja so ein ganz klassischer Fixkostenblock. Wie legst du das denn um auf deine einzelnen Preise? Weil ich meine, wenn du jetzt einen Wareneinsatz, wenn der eine Gin teurer wird, logisch, ne? Hast du ja gesagt, mit deinen 20-30% und so weiter, das ist ja klar. Aber wie machst du das bei Fixkosten?
Im Grunde genommen genauso, wie ich das vorhin bei den Personalkosten auch geschildert habe. Ich gucke mir einfach an, wie viel Prozent der Kosten, also wie hoch sind die Kosten im Vergleich zu dem restlichen Kostenblock. Und dann gucke ich einfach, okay, was heißt das prozentual für den Umsatz? Wie müsste der prozentual steigen, damit wir das auffangen? Und dann könnte man dementsprechend eine Preiserhöhung umsetzen. Und ich sage jetzt mal, eine Mieterhöhung, die wird ja in der Regel nicht ganz so groß sein im Vergleich zu dem Umsatz. Also zumindest jetzt, wenn ich das bei uns jetzt ungefähr vergleiche, dann könnte man da eine Preiserhöhung vielleicht sogar nur in einem bestimmten Warengruppenbereich ja auch machen. Also man könnte ja auch sagen, okay, ich fange jetzt zum Beispiel die Mieterhöhung nur durch die Cocktails auf, weil da weiß ich, da habe ich sowieso noch ein bisschen Spiel nach oben in München. Ja. Und da mache ich die halt mal 50 Cent teurer.
Das stimmt, deine Cocktails, ich habe gerade nochmal auf die Karte geschaut, sind wirklich für jede Großstadt sehr, sehr fair und günstig, also kalkuliert.
Also ich werde gleich heute die Preise erhöhen.
Okay, deswegen habe ich jetzt auch keine konkreten Zahlen genannt, nicht, dass wir da irgendwie aber nee, also das ist auch, ich finde, da ist auf jeden Fall aus wirtschaftlicher Perspektive ist da wirklich noch ein bisschen Luft nach oben, beziehungsweise ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ins Bodenlose, beziehungsweise irgendwie durch die Decke gehen würde oder so. Wir müssen noch die Happy-Hour-Frage noch stellen, das ist ganz wichtig.
Ja, gut,
das ist ja nicht mehr so oft. Ihr macht immer noch eine Happy-Hour. Also jetzt macht es nicht so eine crazy Happy-Hour, wo alles zum halben Preis ist, sondern halt ein kleines bisschen günstiger. Und das funktioniert aber auch kalkulatorisch, ja?
Genau. Da ist es halt so, dass es im Grunde genommen ja auch eine Art Mischkalkulation ist. Denn wir holen die Leute natürlich früher bei uns rein mit teureren Getränken, die wir vielleicht an der Stelle gar nicht verkaufen würden. Machen natürlich am Getränk weniger Marge, aber holen natürlich absolut einen höheren Deckungsbeitrag rein. Und das ist eigentlich das Ziel dahinter. Und ja, das machen wir jetzt eigentlich schon seit Anbeginn. Und natürlich ist es auch immer so ein bisschen so ein Argument, natürlich grundsätzlich Kunden auch in den Laden zu holen. Eine Happy Hour ist, ja, ich finde es trotzdem immer noch ganz nett. Es ist vielleicht auch manchmal gut, so ein bisschen 80er, aber genau. Es ist im Grunde genommen, ist es ein Instrument, um an der einen oder anderen Stelle in einer schwachen Zeit, also wir machen das ja quasi vor der Hauptstartzeit, also 21 Uhr und nachts ab 24 Uhr, wo in der Regel wir auch halt einfach mal am Anfang die Erfahrung gemacht haben, dass da oft die Leute dann so ein bisschen weniger anfangen zu bestellen oder eher dann mal auf ein Bierchen gekippt sind etc. Und das können wir halt dadurch so ein bisschen pushen, dass die Leute halt anfangen und sagen, ach, jetzt ist Happy Hour cool, dann hole ich mir doch noch einen Gin Tonic. Und damit habe ich natürlich einen höheren Deckungsbeitrag geschafft. Und letztendlich ist ja das das Ziel. Ich habe zwar insgesamt, also das muss man, glaube ich, dann vielleicht an der Stelle auch immer so ein bisschen unterscheiden. Ich habe zwar eine kleinere Marge dann auf dieses Getränk, aber absolut ist natürlich der Deckungsbeitrag, den ich bekomme, ein ganzes Stück höher oder vielleicht doppelt so hoch wie bei dem Bier. Wenn die Arbeitszeit, die dahinter steht, auch unwesentlich nur länger ist, habe ich natürlich viel gewonnen.
Ja, und 80er, also was du gesagt hast, 80er Happy Hour. Ich persönlich finde Happy Hours immer noch klasse. Gut, ich bin auch ein Freund der 80er. Aber ich glaube auch einfach, dass wir gerade im Hospitality- und Barbereich natürlich immer so ein bisschen auch in so einer Bubble sind, ne? Und einfach auch mal, deswegen finde ich das total klasse, auch gucken wollen, was wollen eigentlich die Gäste, ne, da draußen und so. Für die sind solche bestimmten schönen Rituale wie eine Happy Hour irgendwas total Gelerntes und ich finde das vollkommen vernünftig, wenn man das vernünftig kalkulieren kann auch, und das hast du ja gerade dargelegt, sowas auch als Tool zu nutzen, weil das ist einfach für die Gäste eine gelernte Geschichte, und nur weil das vielleicht irgendwie in manchen Kreisen von Bars irgendwie ein bisschen mit Argwohn betrachtet wird, nö, also ich glaube, dass das am Ende geht es darum, dass man den Menschen da draußen ja eine tolle Zeit bereitet. Und wenn man das mit einem bestimmten Art von Zeitfenster machen kann auch, dann why not? Also mehr denn je geht es ja darum, Erlebnisse zu schaffen.
Yes. Und ich finde, das war ein schönes Erlebnis mit euch zwei heute Abend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand, es war eine sehr gute Folge. Und wir haben sehr, sehr viele Learnings da draußen für die Leute. Und wir haben so ein paar Abkürzungen noch verwendet, wie BWA und so weiter. Das würden wir dann nachher noch mal kurz aufschlüsseln unten in den Shownotes, falls sich jemand denkt, von was reden die und wo kriege ich das?
Das kennt doch jeder, der in der Hospitality arbeitet, weiß auch, was eine BWA ist, ne? Hoffentlich.
Ja, davon gehen wir natürlich aus. Wir haben aber noch eine kleine Überraschung für dich, Alex, zum Ende hin. Möchtest du auflösen, Jan-Peter?
Ja, genau. Wir haben noch drei schnelle Fragen für dich. Das ist unsere Schnellfragerunde.
Die Schnellfragerunde.
Frage Nummer 1. Wem würdest du gerne einen Drink ausgeben?
Boah, spannend, irgendeinem großen Unternehmer, gerne auch einem Gastrounternehmer. Mir fällt jetzt tatsächlich aber keiner mit Namen ein. Aber so Unternehmer finde ich immer ganz spannend, weil die oft immer so einen ganz anderen Blick nochmal auf die Gastro haben, wie jetzt sag ich mal, so ein klassischer Gastwirt.
Du meinst jemand, der mehrere Betriebe hat oder so?
Zum Beispiel, genau, ja. Also eher so diesen Aspekt der unternehmerischen Seite quasi ausleuchtet. Genau.
Kann ich dir Thorsten Petersen von Enchilada anbieten? Der wäre damit ein spannender Kandidat.
Ja, genau. Ja, der Name sagt mir sogar was.
Was inspiriert dich?
Letztendlich der Markt. Also das, was da draußen passiert, die Kunden natürlich. Der Anspruch, den Laden gut und sauber aufzustellen. Ja, schon auch so ein bisschen diese unternehmerische Seite, die finde ich schon auch ganz spannend. Aber ich sage jetzt mal schon auch das Verhältnis zum Gast. Also das ist mir eigentlich in jedem Bereich, in dem wir jetzt als Unternehmer tätig waren, eigentlich immer total wichtig gewesen, dass die Kunden, die bei uns sind, einfach einen coolen Abend haben.
Cool, schön. Und vorletzte Frage. Was ist die beste Erfindung unserer Zeit?
Wahrscheinlich das Internet.
Das Internet ist hier so ein Dauerbrenner. Hatte ich auch letztes Mal als Erfindung.
Es ist halt auch einfach Wahnsinn, wenn ich mir überlege. Also ich meine, zu Beginn meiner Gastrozeit, da gab es das ja quasi in der Form fast noch nicht. Und wie viel inzwischen darüber läuft und wie viel es natürlich auch die Arbeit erleichtert, das ist schon immens. Also ich meine, früher haben wir Arbeitszeiten irgendwie auf Blatt Papieren geschrieben. Inzwischen gibt es 25.000 Stempel-Apps, die einem gleichzeitig die Lohnabrechnung quasi fertig machen etc. Also es gibt schon viele hilfreiche Geschichten, die wirklich super sind, also die Arbeit extrem erleichtern.
Dann einigen wir uns doch auf tolle Tools, die auf Internet basieren.
Genau, oder? Super zusammengefasst.
Ja, und die letzte Frage ist ein Tipp. Du bist jetzt ja ein bekennender Gin-Tonic-Fan, also vielleicht hast du nochmal einen Tipp für eine Gin-Tonic-Bar außerhalb von München, irgendein Konzept in Deutschland, wo du sagst, da sollte man, wenn man sich mit diesem Thema so leidenschaftlich beschäftigen möchte wie du, auch mal hinbegeben.
Ja, ich glaube, in Berlin gibt es ja eine ganze Menge Gin-Bars, die wirklich gut sind. Gin-Chilla zum Beispiel, die extrem viele Gins ja auch anbieten, die es auch ganz gut machen. Was sicherlich auch ein spannendes Konzept ist, jetzt allerdings nicht in Deutschland, ist der Stollen mit, ich weiß gar nicht, wie viele Gins die inzwischen tatsächlich vorrätig haben. Ich glaube, so ganz grob aus dem Kopf heraus sind schon fast über 2000 oder so.
Das ist natürlich
schon,
ne?
Irre. Ja, genau, Kuhstein, ja. Also das sind natürlich schon spannende Konzepte, was auch einfach ein Erlebnis ist, da mal hinzugehen und das mal anzugucken. Ob jetzt die Qualität der einzelnen Drinks da dann irgendwie sich besonders abhebt von anderen Bars, das glaube ich jetzt mal gar nicht. Aber allein die Vielzahl der Gins mal kennenzulernen, das ist selbst für uns dann bestimmt auch mal total spannend, weil ja der Barkeeper, der dann da drin ist, wiederum vielleicht ganz andere Gins vorschlägt, die wir so auf dem quasi in Blickrichtung haben und man eigentlich in dem Bereich da immer ständig was Neues kennenlernt. Also ich glaube, das ist schon eine ganz, ganz spannende Geschichte. Aber wie gesagt, in Berlin gibt es sicherlich auch eine ganze Menge und wie gesagt, Chinchilla kann ich empfehlen. Hm. Ist ein super Laden und genau.
Nee, bei Stollen auf jeden Fall auch. Ist echt klasse. Sieht auch von der Location her ganz klasse aus. Und ich habe, deswegen, da klingelt ja bei mir was. Ich war selber noch nicht da, aber es gibt ein neues Buch, das heißt 150 Bars You Need to Visit Before You Die. Krasser Name. Und davon ist nämlich eine. Und eine von diesen 150 Bars, die man sich auf seine Bucketlist packen soll, ist die von dir genannte Stollenbar, den Hofstein. Insofern, ja, würde ich sagen, Mach auf uns nach Kufstein. Auf den Weg dahin. Genau. Vielen Dank, lieber Alex.
Hat mich gefreut. Vielen Dank euch.
War super. Vielen Dank, Alex. Mach's gut. Ciao, ciao.
Liebe, ciao.
Tschüss.
Bevor ihr jetzt gleich aus dieser Aufnahme verschwindet, haben wir noch ein kleines Goodie für euch. Wenn ihr in die Shownotes schaut, findet ihr ja einen Link zu einer Art Excel-Tabelle. Die ist von dem lieben Alex und hilft euch bei der Kalkulation eurer Preise. Vielen Dank an Alex, dass du uns das zur Verfügung gestellt hast. Und jetzt wirklich over and out.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.